Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge beantworten wir eine Frage von einer Hörerin von uns, und zwar: Wie können wir gut zusammenarbeiten, wenn ein Teil des Produkts außerhalb unseres Teams gemacht wird, in diesem Fall sogar von einer komplett anderen Firma, und wir in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen zueinander? Kai und ich haben ein paar Gedankenanstöße, Anregungen und vielleicht auch ein paar Dinge, die ein bisschen disruptiver sein könnten zu dieser Frage. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit und freue mich, dass du hier bist.
Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists.
Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen.
Wir haben uns ja schon ein bisschen länger nicht mehr gemeldet und ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber vor Ostern ist bei uns immer brutal viel los. Jetzt waren wir in der Osterpause unterwegs und haben unser Podcast-Equipment mitgenommen und ehrlicherweise im Urlaub auch wirklich nicht ausgepackt, weil wir brauchten diese Pause. Sind jetzt aber auf dem Rückweg, haben einen Stopp hier in Düsseldorf gemacht, hatten noch einen beruflichen Termin und sind jetzt bei der zweiten Podcast-Folge hier in unserem Hotelzimmer. Wir sind über den Dächern Düsseldorfs, gucken so über die Stadt hinweg. Also ein unglaublich cooles Podcast-Studio, das wir uns da aufgebaut haben. Ihr kriegt bestimmt auch noch ein Bild von uns. Ist aber sehr gebastelt. Also
hier ist so ein Essenscontainer, wenn man was im Hotelzimmer isst, was wir gestern noch gemacht haben. Dann ist hier so eine Metallbox, sieht aus wie so ein Flugzeug, wie heißen die, Absturzschreiber da, so ein Ding. Und da steht das Mikro drauf, sieht ein bisschen fancy aus.
Genau, aber das soll unserem Podcast keinen Abbruch tun. Macht gerade super viel Spaß, hier oben Folgen für euch aufzunehmen. Und in der Vorzeit, bevor wir in Urlaub gefahren sind, hatten wir unsere Agile Coach Ausbildung wieder bei uns. Und das ist immer super, super schön, mit diesen Menschen zu arbeiten. Und im ersten Modul geht es ja vornehmlich um Konflikt und Veränderung. Und in dieser Folge geht es auch ein bisschen um Veränderung. Ich glaube, die vorwiegende Frage geht nicht um Veränderung, aber unsere Antwort geht eben um Veränderung. Und zwar geht es in der Frage, die uns eine Hörerin gestellt hat, darum: Wenn wir, also Sie sind eine Agentur und liefern das Frontend von einer Software, also in dem Fall die App selber, und das Backend wird von ihrem Kunden geliefert. Also die ganze Datenverarbeitung etc., das macht der Kunde selber. Und das wird auch ziemlich wasserfallartig orchestriert in deren Fall. Und das führt unter anderem dazu, dass sie, ich gucke mal ganz schnell jetzt in die Frage rein, das würde ich so mal ein bisschen vorlesen, ne? Das Backend muss dann erst fertig sein, dann nutzen wir die Daten und dabei Fragen und haben dabei Fragen, so ganz klassisch, ne, wo finde ich diese Information und was bedeutet dieser Parameter? Und manchmal finden wir auch Fehler, also Sachen, die wir uns anders übertragen bekommen müssten, als wir sie eigentlich brauchen. Es führt auch dazu, dass wir komplizierte technische Lösungen brauchen, weil wir mit den Arbeiten, die das Backend vorgibt, so sonst nicht zurechtkommen. Jetzt ist die Frage von unserer Hörerin: Wenn wir in diesem Setup sind, sagt unsere Hörerin, ne, dafür gibt es ja Skalierung und dass diese Herausforderungen haben bestimmt auch andere Menschen. Habt ihr denn hier konkrete Tipps und Tricks und Erfahrungen, wie man damit umgehen kann? Und so ein Setup ist uns natürlich auch schon begegnet. Also ob du jetzt, in dem Fall ist es natürlich noch mal größer, ne, weil sie eine Agentur sind, ein Dienstleister sind, einen Kunden haben, diese eine Software von wirklich zwei unterschiedlichen Teams in zwei unterschiedlichen Firmen entwickelt werden. Aber es kann auch sein, dass vielleicht in deinem Kontext dein Produkt Abhängigkeiten hat zu einem anderen Team, das in deiner Firma ist, in einer anderen Abteilung sitzt etc. Meistens sind die Szenarien gar nicht so unterschiedlich. In unserem Kopf sagen wir natürlich, oh, das ist jetzt noch krasser, wenn wir in einer anderen Firma sind. Aber wenn wir ganz, ganz ehrlich zu uns sind, Natürlich hast du, wenn zwei Firmen zusammenarbeiten, nochmal regulatorische Dinge wie Verträge etc. Aber diese regulatorischen Dinge wie Verträge etc., die hat man meistens in einer Firma auch. Außer, dass wenn wir in einer Firma sind, wir uns vom Kopf her immer wieder sagen, ja, aber wir müssten doch ein gemeinsames Interesse haben. Und wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, oder wenn ich ehrlich mit mir bin, in den meisten Fällen haben Teams in der gleichen Firma kein gemeinsames Interesse, weil die eigene KPIs haben, eigene Ziele haben. Gerade wenn es zwei verschiedene Abteilungen sind, dann laufen die mehr oder weniger in die gleiche Richtung, aber halt doch nicht so ganz. Und da sind die Annahmen, die wir drunter haben, oft so schwierig zutage zu bringen, dass wir ganz viele Missverständnisse haben, ganz viele Dinge, wo wir nicht richtig zusammenarbeiten können. Also müssen wir im Prinzip auch einen Vertrag aufsetzen zwischen diesen zwei Teams, wie die zusammenarbeiten wollen. Und oft ist der gar nicht so unähnlich, wie wenn wir als Dienstleister und Kunde zusammenarbeiten. Weil der Vorteil, den wir haben, wenn wir als Dienstleister und Kunde zusammenarbeiten, da fließt auch irgendwie Geld und Geld ist Wertschätzung. Und diese Wertschätzung, die fließt zwischen Teams in einer Firma nicht. Und oft führt das dann auch dazu, dass wir uns noch mehr in die Haare kriegen, als so ein Dienstleister und Kunde das tun könnte. Nichtsdestotrotz, wir sagen ja immer, du brauchst kein IT-Wissen vorauszusetzen. Ich würde dieses Problem noch einmal ganz kurz übersetzen für die, die nicht ITler sind. Und zwar so, wie ich mir das immer vorstelle. Ich bin ein sehr Mensch, ich denke in Metaphern und Bilder. Ich stelle mir das immer vor. Also die App, die du siehst, das Frontend, ist so ein Vorzimmer, also so ein Counter. Der ist schick. Der ist hochglanzpoliert, der hat eine super Customer Experience, weil es ist ja alles, was du siehst, ne? Alles, was du siehst, was du wahrnimmst als Kunde. So, jetzt muss natürlich dieser Counter auch irgendwas tun, damit er eine Dienstleistung für dich erfüllt. Diese Dienstleistung tut der Counter aber meistens nicht selber. Das ist auch immer eine Frage in der Software. Ne? Habe ich einen intelligenten Dienstleister da vorne, der auch Dinge selber tun kann? Oder wird das alles irgendwo eben im Hinterzimmer gemacht, in meinem Backoffice. Ich gehe mal davon aus, in diesem Fall wird ganz viel im Hinterzimmer, im Backoffice gemacht. Das heißt, ich habe so Flure oder so wie früher, also so diese Luftröhrenkanäle gebaut, damit das, was der Kunde anfragt, auch in meinem Backoffice an der richtigen Stelle bearbeitet wird. Das heißt, von meinem Counter wird das Zeug in diesen Luftröhrenkanal gemacht, was um eine API wäre. Also meine Schnittstelle, und von denen habe ich mehrere. Und dann geht es diesen Luftröhrenkanal und mein Backoffice ist eine andere Firma in dem Fall oder ein anderes Team. Und die verarbeiten, was auch immer verarbeitet werden muss, damit es in einen anderen Luftröhrenkanal wieder zurückkommt und ich als Kunde was bekomme. Das geht natürlich in Sekunden schneller, weil ist ja eine App, ich will ja die Antwort sofort haben. Aber in dem speziellen Fall habe ich natürlich zwei komplett unterschiedliche Firmen für den Frontdesk und für mein Backoffice. Und die haben unterschiedliche Kommunikationsstrukturen, die haben unterschiedliche Chefs, die haben ganz viel Unterschiedliches. Und wir werden auf das Fallbeispiel immer wieder eingehen, aber auch nicht so in der Tiefe eingehen können, weil natürlich, also ich habe 300 Fragen zu dem Fallbeispiel, damit ich da konkrete Antworten geben kann. Aber wir können das Beispiel einmal auf die Metaebene heben, für uns alle, damit wir alle lernen können.
So, jetzt kommt so ein Setup mit ganz, ganz konkreten Problemen einher. Zum Beispiel, wenn die da über so Röhren kommunizieren zwischen diesen zwei Räumen oder halt zwischen diesen Teams kommunizieren müssen, gibt es natürlich Abhängigkeiten. Das heißt, wenn dieses Backoffice-Team, was da hinten in dem hinteren Zimmer arbeitet, irgendwann mal irgendwas ändert an der Art, wie man mit ihnen kommunizieren kann, also wie diese Nachrichten aufgeschrieben sein müssen auf den Papierrollen, die ich da durch den Luftkanal schicke, dann fällt das natürlich auf der anderen Seite auseinander. Deswegen, in der IT gibt es Conway's Law. Der Herr Conway hat mal beschrieben, dass sich Strukturen abbilden in der konkreten Lösung. Das heißt, wenn ich jetzt zwei verschiedene Teams an unterschiedlichen Orten habe und lasst uns die einfach mal so betrachten, egal ob es innerhalb deines Unternehmens ist oder ob es ein Dienstleister-Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis ist, sind das zwei unterschiedliche Teams. Das heißt, das wird sich ganz konkret in dem Produkt widerspiegeln, wie in dem Fall zum Beispiel, es gibt ein Backend und es gibt ein Frontend, was separat entwickelt wird. Und weil man eben nicht im gleichen Team drin ist, muss man Absprachen miteinander treffen, weil man will ja möglichst wenig mit dem anderen Team kommunizieren. Dazu nutzt man zum Beispiel so eine API, also ein Interface, eine Schnittstelle, eine Einigung darüber, was quasi das Minimale ist, auf das man sich einigen kann, wie diese Nachricht in der Röhre beschrieben sein muss, damit man möglichst wenig mit den anderen sprechen muss. Das macht ja total Sinn so, dass sich das so raus entwickelt, wenn man die Teams entsprechend so geschnitten hat. Insofern schafft hier die Struktur schon eine konkrete Arbeitskultur und die hat ein paar Pferdefüße. Zum Beispiel, dass man diese Abhängigkeiten dann managen muss. Aber auch, dass halt Fehler relativ spät gefunden werden, weil wenn man kann ich einen Fehler rausfinden? Naja, dann, wenn halt ein Kunde zu meinem Counter kommt, der will irgendwas Konkretes, dann wendet er sich also an meine Oberfläche, möchte hier irgendwelche Daten eingeben, klickt auf irgendeinen Knopf und dann geht hinten eine Rohrpostnachricht raus durch die Luftröhre, geht hinten ins Backend, wird da bearbeitet, Geschäftslogiken angewendet und dann kommt die irgendwann wieder zurück und ja, knallt dann eventuell, dann hat irgendwas nicht funktioniert und das finde ich halt erst dann raus, wenn der Stand von dem Frontend, also von diesem ersten Zimmer zu dem dahinter passt über die Schnittstelle. Das heißt, wenn ich irgendwie parallel entwickeln soll und es gibt natürlich auch Sachen, die ich da in der Oberfläche vorbereiten will und machen muss und verlasse mich darauf, dass diese Schnittstelle so bleibt, wie ich denke, aber die halt im Hintergrund geändert wird, finde ich erst relativ spät raus, dass ich ein Problem habe, dass die Sachen gar nicht so funktionieren, wie ich mir die gedacht habe initial. Und damit habe ich dann ganz viel Kapital gebunden, unternehmerisches Kapital, was gar keinen Wert erzeugt, weil der Endkunde kann damit dann nichts tun an dieser Stelle. Es ist dann so, dass das Backend-Team halt irgendwelche Sachen tut, ja auch im besten Wissen und Gewissen und auch die Frontend-Leute machen das ebenfalls, aber das greift nicht richtig ineinander und insofern habe ich eigentlich relativ viel Geld gebunden bis zu dem Zeitpunkt, wo das wirklich dem Kunden zur Verfügung gestellt werden kann und wirklich für den einen Nutzen kreiert. Und das ist in diesem Setup halt meistens eher spät, gerade wenn ich so ein klassisches Projekt vielleicht habe auf dieser Backend-Seite, also in diesem Hinterzimmer wieder gearbeitet wird.
Das heißt, die Risiken und die Probleme, die ich mit so einem Setup habe, ist zum einen, ich habe gebundenes Kapital auf zwei Seiten. In dem Fall ja sogar noch mehr gebundenes Kapital, weil es ist ein Dienstleister, der das macht, den muss ich auch bezahlen. Also den bezahle ich und ich bezahle mein Backend-Team für Arbeit, das aus einer agilen Brille völlig wertlos ist. Die Arbeit wird erst dann wertvoll, wenn sie integriert ist. Und da habe ich ein Problem, dass das super, super fehleranfällig ist. Das ist das eine. Das zweite ist auch, und das ist ja im Beispiel beschrieben, ne, manchmal bauen wir dann teurere technische Lösungen, kompliziertere, komplexere technische Lösungen, weil wir mit dem arbeiten, was vorgegeben wird. Und das hat wieder zwei Probleme. Also zum einen ist die initiale technische Lösung teurer. Zum zweiten sind teure, kompliziertere, komplexere technische Lösungen in der Wartung auch teurer, fehleranfälliger etc., weil die eben komplexer sind. Also es ist verursacht auch noch Kosten zweiten Grades.
Das liegt daran, weil diese Teams dann, weil sie so wenig miteinander kommunizieren, ganz viele Annahmen treffen. Und ich finde, die Engländer haben das so schön in ihrer Sprache drin, to assume. Ja, wenn du das Wort mal auseinander nimmst, also an den Buchstaben her, dann steckt in assume S, U und me drin. Also if you assume you make an ass out of you and me, ja, dann baut man einfach auf Sand, weil diese Annahmen natürlich regelmäßig zusammenbrechen und wir wollen das nicht. Wir wollen nicht von Annahmen aus arbeiten, sondern vom Wissen her und das Wissen benötigt aber eine fließende Kommunikation, die wir an der Stelle nicht in der Form haben.
Und was da auch passiert, ist ein Bias, den wir als Menschen haben, nämlich wenn jetzt dieses Backend-Team, und das ist ja wasserfallartig beschrieben und oft ist es das so, ne, dass wir sagen, hey, das eine musst du erst sehen, bevor wir das andere machen, etwas gebaut hat, was jetzt aber gar nicht diesen Ansprüchen von diesem Frontend-Team wirklich entspricht, dann ist es für uns Menschen unglaublich schwierig zu sagen, hey, haben wir gebaut, ist zwar kacke, werfen wir weg, bauen wir neu, weil wir schon etwas investiert haben. Und sobald wir Menschen etwas investiert haben in etwas, bleiben wir unglaublich lange bei dieser Sache, bis der Schmerz so unermesslich groß wird bei dieser Sache, von dieser Sache, die wir eigentlich schon investiert haben, dass wir sie wieder verlassen. Und das wird wahrscheinlich da sehr, sehr selten passieren, dass der Schmerz unglaublich groß ist. Außer wir haben vielleicht jetzt dieses Backend so brutal verbaut, dass wir es grundsätzlich neu bauen müssen. Das sieht man in der psychologischen Forschung, ist zum Beispiel eine Erklärung, warum geschlagene, misshandelte, missbrauchte Partner sehr, sehr lange in dieser Beziehung bleiben, weil wir uns ständig sagen, wir haben ja schon so viel in diese Beziehung investiert und vielleicht wird es ja dann noch besser. Und genau das Gleiche passiert im Prinzip an der Stelle, ist zu sagen, hey, wir haben das jetzt schon gebaut, wir haben es investiert. Ah nee, also wir tweaken da jetzt noch ein bisschen dran rum und dann wird's besser, statt dass wir sagen, wir werfen es weg. Und dieses Wegwerfen wird ja viel, viel Mut brauchen, das wird mehr Kommunikation brauchen, das wird ein krasses Gemeinsames brauchen und das findet an der Stelle oft nicht statt.
Ob's jetzt Moment mal, was werfen wir jetzt weg? Wir werfen das Backend und das Frontend weg? Da haben wir doch jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine Million Projektbudget reingesteckt. Das willst du wegwerfen?
Ja, genau. Nicht das Ganze, aber Teile davon vielleicht, wenn es unseren Anforderungen nicht genügt. Und deswegen, statt dass wir es wegwerfen, basteln wir noch was Neues dran, was das ganze Ding komplexer macht und wartbar macht etc.
Okay, also der radikale Umbau findet nicht statt, der jetzt benötigt werde, würde, wenn diese Teams anders zusammenarbeiten werden.
Und nächster Pferdefuß an diesem Setup ist das Testen. Und oft wird das Testen nicht als Mehraufwand gesehen. Aber wenn ich in diesem Setup arbeite, dann habe ich natürlich krasse Testaufwände. Also natürlich könnte meine Fehler rausfinden, wenn der Kunde rangeht. Das will ich natürlich nicht. Deswegen teste ich in so einem Setup viel, viel mehr, als ich in einem anderen Setup testen würde. Und ich kann auch sehr verspätet testen. Das heißt, meine Fehler werden verspätet gefunden. Wenn meine Fehler verspätet gefunden werden, müssen sich Leute, die gar nicht mehr in diesem Kontext sind, weil sie ja schon längst weitergegangen sind, wieder in einen Kontext einfinden, den sie vielleicht vor 3 Wochen bearbeitet haben. Und auch das kostet wieder Geld. Das heißt, auch da habe ich wieder, also ich habe mehr Testaufwände, grundsätzlich viel mehr Arbeit. Zweitens, wenn ich Fehler gefunden habe, müssen sich Leute von ihrem aktuellen Fokus wieder auf einen Fokus beziehen, der ganz lange her ist. Auch das generiert wieder mehr Aufwände. Also auch hier habe ich nochmal ein Pferdefuß an diesem Ding.
Das geistige Rüstzeiten, sagen wir manchmal dazu, ne? Die braucht man. Also jeder von so der klassischen Produktion kennt das. Man muss eine Maschine einrüsten, das dauert. Das braucht man natürlich auch als Wissensarbeiter. Muss man sich neu einrüsten. Wie war das Problem nochmal? Und es könnte sogar noch schlimmer kommen als das. Vielleicht haben wir mittlerweile weitere Schritte aufgebaut auf diesem ursprünglichen Problem, was wir jetzt gefunden haben, relativ spät im Test. Und dann müssen wir das auch noch wieder anpassen, weil diese ganzen Ideen, Geschäftslogiken und so weiter darauf aufsetzen, was dann da war. Also das erzeugt an ganz, ganz vielen Stellen richtig große Probleme und die Softwarearchitektur ist leider auch nicht aus einem Guss, weil natürlich diese verschiedenen Teams verschiedene Ansprüche haben an ihre Arbeit, auch an Wartbarkeit vielleicht von Quellcode, wenn es ein digitales Produkt ist, und auch an Qualitätsabsprachen, die sie miteinander treffen, im Sinne von einer Definition of Done, würden wir das im Scrum-Kontext hier nennen, also eine Einigung darüber, was fertig heißt, gibt es dann unterschiedliche in dem Backend-Team, also da in dem Zimmer, wie hinten gearbeitet wird, gibt es eine andere Art und ein anderes Verständnis von, was heißt für uns Qualität, als in dem vorderen Raum, wo ja einfach eine andere Führung, eine andere Kultur herrscht. Vielleicht machen die einen immer freitags irgendwie das Büro sauber, die anderen irgendwie gar nicht. Das sieht aus wie ein Papierzettelschlacht, aber der Kunde merkt davon nichts, weil es irgendwie nach außen trotzdem gut geliefert wird. Keine Ahnung, kann sein.
So, nun, warum versprachlichen wir diese ganzen Pferdefüße für dich? Weil es für unser Scrum Master, Agile Coaches, Führungskräfte in solchen Kontexten ganz, ganz wichtig ist, Dinge versprachlichen zu können. Weil oft haben wir das Gefühl, das ist doch logisch. Das sieht doch jeder. Aber das, was ich sehe, sieht nicht inhärent jeder. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir dran arbeiten, oft mit Metaphern, aber auch mit Beispielen dran arbeiten, Dinge, die intuitiv logisch sind, die wir sehen, die wir vielleicht auch oft besprochen haben, in kurz und knapp versprachlichen zu können. Weil nur dann, wenn ich sehe, was gerade ist und das akzeptiere und annehme, was gerade ist, kann ich in die Veränderung gehen. Kann ich was verändern, bewirken. Und jetzt haben wir versprachlicht, was für Pferdefüße da überall sein könnten. Vielleicht hast du gewisse nicht. Und in der Frage kommt hier drin, ja, ist ja nicht so schlimm, weil dafür gibt's ja Skalierung. Und hier jetzt in großen, so wäre das ja manchmal so in den Filmen und so. Ich glaube, dafür gibt's Skalierung nicht. Oder ich glaube, dafür ist Skalierung missverstanden. Das heißt,
bei mehr als 10 Leuten kommt ja erstmal der Gedanke auf, ne? Scrum ist ja beschrieben zum Beispiel für 10 Leute. Was ist denn mit mehr Leuten? Und wenn man von mehr als 10 Menschen spricht, dann nennt man das irgendwie Skalierung. Da gibt es irgendwelche Skalierungsframeworks und gehen wir mal davon aus, hier in dem vorderen Zimmer, in dem hinteren Zimmer, also Frontend, Backend-Team, da sind mehr als 10 Leute involviert. Und da kann man natürlich schon auf die Idee kommen, gibt es da nicht eine Lösung in irgendwelchen skalierten Systemen für uns? Aber das ist ein Holzweg an der Stelle, der gefährlich ist, weil wir, bevor wir über Skalierung sprechen, erstmal den Kern richtig stehen haben müssen. Und der Kern, um den es geht bei agilem Arbeiten, ist, wenn wir Probleme haben, und wir haben gerade eine ganze Menge von Problemen aufgezählt, reagieren wir mit Nähe statt mit Distanz. Und wie können wir radikale Nähe herstellen zwischen diesen Leuten, die da zusammenarbeiten, indem sie im gleichen Team arbeiten? Und jetzt stellen sich wahrscheinlich die Nackenhaare auf, also ne, gerade bei dir, unserer Hörerin, die uns den Fall gegeben hatten, und es ploppt irgendwie hoch, das geht aber bei uns nicht, weil das Backend ist eine andere Firma als das Frontend und da hängen und der Manager und.
Und wenn du anders in diesem Setup bist, dann stellen sich die Nackenhaare auf, weil andere Abteilung ist in unserer Firma so etc. Ganz viele Dinge, die wahrscheinlich auch nicht gehen, fair enough. Aus dieser Frage höre ich aber so ein bisschen raus, na, da gibt's ja Skalierung im Prinzip, na, da gibt's ja irgendwelche Regeln oder irgendwelche Best Practices oder irgendwelche Handlungen, die ich draufschmeißen kann, die das einfacher machen werden. Ja, die gibt's auch. Wenn man auf der Plop-Seite guckt, wo ja die Sammlung von allen möglichen Strukturen, Dingen, die ich tun kann, wenn ich in so einem Setup bin, die Leute getan haben, die Leute verprobt haben, guckt, dann wird man da auch Lösungen finden. Aber
die verlinken wir hier in den Shownotes.
Wir verlinken die in den Shownotes, genau. Es gibt ganz coole Experimente und gewisse von denen bin ich auch schon gefahren und die dürfen aber alles nur Zwischenlösungen sein, weil der Scrum Guide ist ja die Sammlung von den geglückten Experimenten, von denen die langfristig nachhaltig Lösungen erzielen. Und die anderen Dinge, die ich tun kann, die ich draufwerfen kann, die kann ich tun als Zwischenexperimente, aber ich muss mir immer bewusst sein, in so einem Setup, wo ich Komponententeams habe, das kann sein, dass ich es hinbekomme, der Preis, den ich bezahle, ist immer mehr Aufwand an verschiedensten Stellen, wie wir gesagt haben, nur testen, kompliziertere Lösungen etc., Wartbarkeit oft, also mehr Aufwand und Kommunikation. Das ist der Preis, den ich zahle und den ich immer zahlen werde. Und dann ist es natürlich auch eine finanzielle Abwägung. Möchte ich in die Veränderung gehen, weil die Veränderung wird auch Zeit und Kraft kosten, ist aber mittel- oder bis langfristig meistens nachhaltiger und günstiger. Oder möchte ich es so behalten, wie es ist, dann schmeiße ich irgendwelche Strukturen und Patterns drauf, fair enough, und bezahle weiter mit mehr Aufwand und Kommunikation. Was wir aber gerne machen, ist uns als Agile Coaches 2 Schritte zurückgehen und sagen, okay, ich habe diese 2 Teams. Laut Scrum Guide ist das nicht ein optimales Setup. Laut Agiles Manifest und Prinzipien ist das nicht ein optimales Setup. Schon nur, wenn ich das Prinzip angucke, dass die beste Softwarearchitektur aus selbstorganisierten Teams entsteht, kann das kein gutes Setup sein, weil ich ja kein ein selbstorganisiertes Team habe, das eine gute Softwarearchitektur gemeinsam herstellen kann. Deswegen reagieren wir nicht gerne mit Regeln und Patterns, die wir draufschmeißen, sondern eher mit Nähe und versuchen, diese Nähe herzustellen. Und da darf ich als Agile Coach zuerst mal bei mir, glaube ich, in den Gedanken kommen von, wie kann ich mehr Nähe herstellen? Wie könnte ich zu diesem Punkt kommen von wir agieren als ein Team? Das klingt vielleicht gerade utopisch, unglaublich utopisch und es ist okay. Ich weiß zu wenig über das Beispiel. Es kann auch sein, dass dieses Backend-Team natürlich ein Plattform-Team ist, das für mehrere andere Teams produziert. Und da zu sagen, hey, wir müssen jetzt ein Team werden, dann werden die sagen, ganz ehrlich, dann müssten wir mit 30 anderen Teams ein Team werden. Wie sollen wir das denn machen?
Aber bei einem Plattformteam würden die natürlich auch was zur Verfügung stellen, was die Teams selber einsetzen können, was im Regelfall wie eine Drittanbieterkomponente funktioniert. Das habe ich jetzt nicht rausgelesen aus dem Szenario. Also da würden andere Optimierungen notwendig sein, wenn das jetzt ein Plattformprodukt wäre. Aber was ganz, ganz wichtig ist an der Stelle, und ich habe mal von Jim Collins das Stockdale Paradox gesehen, und ich gehe da jetzt nicht tiefer drauf ein, wir verlinken das mal hier in den Shownotes, aber da geht es darum, dass man gleichzeitig einen unbeugsamen Glauben an eine gute Zukunft braucht, wie die radikale Ehrlichkeit zu sich selbst, wie es im Moment ist. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Metapher, die man als Agile Coach oder Führungskraft in so einer Situation braucht. Zum einen darf man anerkennen, was die Realität aktuell ist, was Kräfte und Gegenkräfte sind, die da sind. Aber man muss gleichzeitig auch damit träumen und einen Traum, den wir in vielen Firmen einfach mit den Menschen verfolgen, weil er jetzt seit über 30 Jahren irgendwie verfeinert worden ist, ist eben, wie sieht so ein crossfunktionales Team aus, was performant liefert, und da hat Scrum eben eine Beschreibung dafür, wie das aussieht. Das heißt, sich hier vorzustellen, diese Hardware- und Software-Leute sind im gleichen Team, also wir lösen jetzt wir bauen einmal das Gebäude um, es gibt nicht ein Vorzimmer und es gibt ein hintergelagertes Zimmer, sondern sie sind in dem gleichen physikalischen Space oder im gleichen Microsoft Teams Call oder so. Das darf erstmal auch ein Bild sein, trotzdem man anerkennt, wie es gerade ist.
Genau, und der Punkt da drin ist, Agile und Scrum ist nicht dafür gemacht worden, Abhängigkeiten zu managen, sondern Abhängigkeiten abzubauen. Das heißt, was funktionierende Scrum-Teams meistens tun, nee, ich würde sagen, was funktionierende Scrum-Teams immer tun, weil wenn sie es nicht tun, sind sie nicht funktionierend, ist zu sagen, okay, wir haben da eine Abhängigkeit, wie können wir die vielleicht gerade managen, bis wir sie abgebaut haben. Und dafür gibt es Lösungen und Patterns. Dafür darf ich oder muss ich als Agile Coach aber in die Dings gehen und sagen, hey, okay, wir müssten eigentlich zu einem Team werden. Wir wollen ja alle Fähigkeiten in einem Team haben, um das Produkt zu liefern, was in dem Fall natürlich nicht der Fall ist. Also wie würde denn das aussehen? Und meine ganzen Ja-Abers, die kommen, oh, aber unser Vertrag geht da nicht und das will der Kunde nicht oder das will die andere Abteilung nicht.
Oder mein Chef will das nicht und die Abrechnungsmodalität gibt das nicht.
Genau, und da ist zu viel Politik dahinter, die zwei Chefs können ja gar nicht miteinander oder die sind in anderen Firmen und das wird ja cross-verrechnet und was auch immer da alles ist, da darf ich mir mal frei schwimmen. Ich darf es verbalisieren, was für Hindernisse haben wir denn gerade, was für Benefits hätten wir, wenn wir anders arbeiten würden. Und dann, was ich gerne tue, ist wirklich mal eine systemische Retro zu machen mit dem gesamten System, weil das Backend und das Frontend sind ein System. Also eine systemische Retro, zum Beispiel Segelboot-Retro, lieben wir, machen wir super gerne, wo wir einfach mal systemisch angucken, was läuft denn gerade gut? Was läuft denn nicht so gut? Und wie könnten wir uns annähern? Wie könnten wir näher zusammenkommen?
Und bei der Retro braucht es Fach- und Führungskräfte aus beiden Parteien in diesem Fall oder aus möglichst vielen beteiligten Parteien, damit es eben ein systemischer Blick wird und nicht nur ein lokaler.
Und vor allem, damit wir spüren, dass wir vieles verändern können. Also was wir auch an der Stelle auch wirklich gerne machen, ist ein Retreat, wirklich einmal rausfahren, einmal wegfahren, vor allem mit den Generälen.
Mit dem Raum und den Generälinnen, sagt man das so, und dann 3 Tage sich wirklich wegschließen und mal tief reflektieren anhand geeigneter Modelle mit den richtigen Rahmenbedingungen darüber, wie ist es denn gerade und was wollen wir denn eigentlich erzeugen? Und die Menschen helfen sich da drin gegenseitig, die Denkblockaden aufzuheben, denn ansonsten hängen wir im Confirmation Bias und der sagt einfach, ich bestätige mir jetzt mein Weltbild, wie das ist, und wenn du als Agile Coach oder Führungskraft davon überzeugt bist, das geht bei uns nicht, weil das war schon immer so, das geht nicht, weil dies oder jenes, wirst du dafür Beweise und Belege finden. Und wenn wir mit anderen im Raum sind, und die aber Möglichkeiten sehen, dann passiert die Magie.
Und an der Stelle machen wir zum Beispiel gerne eine Retro, wo wir die agilen Werte und die agilen Prinzipien nehmen und mal gucken, wie gut sind wir denn da eigentlich unterwegs? Also wenn wir davon ausgehen, dass die Gesellschaft, viele, viele Menschen aus der agilen Community gesagt haben, hey, ja, wenn wir nach diesen Prinzipien leben, dann gelingen Softwareprojekte mit einem größeren Prozentsatz besser als andere, die nicht nach den Prinzipien leben, könnten wir uns ja mal einschätzen und sagen, hey, welche Prinzipien leben wir denn und welche leben wir nicht und wie könnten wir denn besser werden? Und dann wird wahrscheinlich beim einen oder anderen das Licht aufgehen von, ja, dann müssten wir näher zusammenrücken. Vielleicht müssten wir dann ein Team werden. Und das kann ich vielleicht auch nochmal bestärken als Agile-Coach, indem ich dieses Gedankenmodell mal spielerisch verprobe, indem ich eine Simulation einbaue, indem ich Dinge, die ich Leute erleben lassen würde, wollen würde, wenn sie zusammenarbeiten, spielerisch näher bringen. Da gibt's ganz, ganz viele Simulationen, die ich dazu nutzen kann, um einfach mal ein neues, anderes Haltungsmuster, ein neues Verhaltensmuster ausprobieren zu können, ohne dass es gerade ernst wird.
Und da ist nochmal wichtig, die Haltung des Intervenierenden bestimmt das Ergebnis der Intervention. Das sagen wir in unserer Agile Coach-Ausbildung ja gebetsmühlenartig. Was meine ich damit? Wenn man jetzt als Agile Coach antritt, in diesen Raum geht mit diesen Leuten und den unbedingt Agile beibringen muss, weil das ist der heilige Gral, dann wird man in Widerstand noch und nöcher laufen. Für diesen Workshop mache ich mir und habe ich mir in der Vergangenheit immer die Agenda frei gemacht, die innerlichen zu sagen, mit was auch immer wir für eine Lösung hier rauskommen, das ist für mich okay. Was ich beitragen kann, ist eine agile Perspektive. Ich kann Fragen aus diesem Blickwinkel stellen, ich kann Simulationen mitbringen, die dabei helfen, das so zu reflektieren. Aber die Entscheidung, wie diese Menschen zusammenarbeiten wollen, ist die Entscheidung dieser Menschen und egal in welche Richtung die sie treffen, werde ich sie mitgehen, weil das ist das Notwendige für das System, was es gerade braucht. Und das macht ganz, ganz viel damit. Im Zweifel bin ich dann vielleicht der Falsche, der sie weiter begleitet, wenn die jetzt sagen, hey, wir wollen da ein klassisches Setup, macht viel mehr Sinn oder wir haben noch andere Vorstellungen davon. Okay, dann bin ich da vielleicht raus. Ist ja auch in Ordnung. Aber diese Wahlfreiheit dazu lassen, macht eine ganz, ganz andere Dynamik und die braucht es auch, weil es sind Erwachsene, die mit Erwachsenen arbeiten. Die können durchaus sich selber definieren, wie ihre Prozesse aussehen. Es ist halt sehr mühselig, wenn man das alles ohne dieses ganze agile Gedankengut machen will, weil da muss man wirklich irgendwie das Rad nochmal neu erfinden. Das wollen wenige. Aber auch das kann man tun.
Das heißt, was ist unsere Antwort Nummer eins? Überleg dir als Agile Coach, wie kannst du Nähe herstellen. Wo kannst du Nähe herstellen? Was wäre das ideale Zielvorbild der Zusammenarbeit, die auch einem Scrum Guide kompatibel ist? Und wie kann ich dann darauf hinarbeiten?
Haben wir übrigens eine schöne Scrum Checkliste zu, die verlinken wir auch
nochmal. Genau. Und wenn du dann in die Skalierungsframework reinguckst, vor allem zum Beispiel bei LESS, also bei Large Scale Scrum reinguckst, dann haben wir da zum Beispiel die Feature Team Adoption Map. Da wird das wirklich beschrieben. Also welchen Weg darf ich gehen, wenn ich Feature Teams habe?
Komponententeams.
Genau.
Wenn ich gerne Feature Teams hätte.
Wenn ich gerne Feature Teams hätte, wenn ich Komponententeams habe, um Feature Teams zu werden. Und das ist darum Veränderung, das ist eine Riesenveränderung. Da kannst du zum Beispiel, wenn du jetzt in Simulationen denkst, könntest du das Spiel, genau, Team Shapes, super gut beschrieben. Ich glaube, das kommt von Crisp, genau. Ein total cooles Kollektiv an Agile Coaches und Trainern, die echt geile Sachen gemacht haben. Also wenn ihr das noch nicht kennt, guckt bei Crisp mal rein. Die haben coole Simulationen, die haben wirklich einfach echt geiles Zeug. Da könntest du mal Team Shapes mit allen spielen und dann wird es vielleicht auch eurem Kunden bewusst, dass das, was ihr gerade tut, nicht so sinnvoll ist. Aber diese Feature Team Adoption Map zeigt dir einen Weg auf, wie du eben von Komponententeams zu Feature Teams kommen kannst, welche Veränderung das benötigt. Und auch da, ich muss Kommunikation Stück für Stück anpassen, näher machen und die Grundgedanke dahinter ist Culture follows Structure. Das heißt, wenn jetzt ein Offsite, wenn Simulationen, wenn was auch immer bei dir nicht geht, dann darfst du dir vielleicht als Agile Coach überlegen, welche Strukturkomponenten müsste ich in meinem Setup verändern, damit wir näher zueinander rücken. Und was meinen wir damit? Zum Beispiel braucht ihr ein geteiltes Backlog. Mit einem Product Owner. Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn ihr zwei Teams...
Ein gemeinsames Backlog. Kein geteiltes. Ein gemeinsames Backlog. Ein Backlog, was ihr euch teilt, wolltest du sagen?
Ja, das wollte ich sagen. Ich glaube, in Schweizerdeutsch macht der Satz komplett Sinn.
Ja, also es gibt ein Backlog und beide Teams arbeiten dran.
Genau, es gibt ein Backlog, beide Teams arbeiten dran. Es gibt ein Product Owner, beide Teams arbeiten dran. Vielleicht arbeitet ihr am Anfang noch sequenziell dran. Das kann gut sein, aber ihr habt gemeinsame Refinements. Und da habt ihr, bestimmt ihr eine gemeinsame Softwarearchitektur? Und da darfst du dir als Agile Coach überlegen, wie viel Zeit braucht ihr dafür? Und das wird natürlich mehr sein, als wenn ihr ein Team wärt. Ihr zahlt mit Kommunikation. Wie gesagt, das ist der Kosten, die ihr zahlt, wenn ihr zwei verschiedene Teams seid. Also ein gemeinsames Backlog, ein gemeinsamer Product Owner, gemeinsame Refinements. Das könnten schon Strukturkomponenten sein, die krass in diese Richtung gehen, diese Teams anzugleichen. Man darf zum Beispiel auch an gemeinsamen Team Agreements arbeiten. Wie wollen wir denn miteinander umgehen? Was sind unsere Standards an Kommunikation? Man dürfte an einer gemeinsamen Definition of Done arbeiten, dass man gemeinsame Qualitätskriterien hat. Und man darf an gemeinsamen Zielen arbeiten. Vielleicht schafft man es am Anfang nicht, gemeinsame Sprintziele zu machen. Aber man könnte gemeinsame Monatsziele machen, man könnte gemeinsame Quartalsziele machen, also gemeinsame Ziele, wo man darauf hinarbeitet und auch da dann wieder sich zu überlegen, und welche Kommunikationsstrukturen brauchen wir denn, damit wir gemeinsam diese Ziele erreichen? Weil den meisten Menschen ist klar, wenn wir ein gemeinsames Quartalsziel haben, das sind 3 Monate, das ist nicht so viel Zeit, dann müssen wir immer wieder in Kommunikation treten, damit wir dieses Ziel erreichen. Weil wenn wir jetzt alle 3 Monate an etwas brutscheln und am Ende versuchen, es zu integrieren, dann wird das halt nicht funktionieren. So. Das sind so diese Strukturkomponenten, die du dir als Agile Coach mal vornehmen darfst und gucken kannst, okay, und wo sind die kleinen Regler, die ich stellen kann, die mehr Nähe generieren, statt noch mehr Distanz und mehr Regeln zu generieren? Also wo finde ich Gemeinsamkeit, wo finde ich Nähe, wo finde ich gemeinsame Kommunikation? Und nach... In den meisten Fällen, gemeinsame Retros ist übrigens ein weiterer Punkt, nur gemeinsam reflektieren, was hätten wir denn besser machen können? Wo hätten wir anders kommunizieren müssen? Wo entsprechen wir gemeinsam den Qualitätsstrukturen, die wir wollen? Und wo nicht? Wo müssen wir die noch anpassen? Dann in den meisten Fällen nach und nach löst sich das System auf und wir finden Lösungen, wie wir gemeinsam zusammenarbeiten können, trotz all den Widrigkeiten. Vielleicht muss ich da auch noch nur ein kaufmännischer Vertrag anpassen. Vielleicht müssen sich da Chefs, die in verschiedenen Abteilungen sind, besser zusammenruckeln und brauchen mal ein Mediationsgespräch etc. Vielleicht ist da noch ganz viel dahinter. In den allermeisten Fällen geschieht das aber sehr, sehr natürlich, weil es der natürliche Weg ist, zusammenzuarbeiten.
Und eine letzte Ressource würden wir gerne auch mitgeben. Und dazu muss ich einfach eine kleine Story erzählen. Und zwar war ich am Retrospective Facilitator Gathering. Das ist so eine ganz kleine Unkonferenz, die gibt es seit Jahren. Und da war eine Frage, was hast du in der letzten Zeit irgendwie in die Agile-Community eingebracht? Das ist jetzt schon, weiß nicht, 10 Jahre her oder so. Und ich stand ganz stolz auf und sagte, ich habe irgendwie an einem Übersetzungsprojekt mitgearbeitet. Da ging es darum, sogenannte Fearless Change Muster in einem Spielsystem zu übersetzen. Ich habe das dann das deutsche Übersetzungsprojekt angeleitet für das Spiel, das nennt sich Fearless Journey. Da kann man halt quasi angstfrei experimentieren mit Veränderungsideen generell in Unternehmen. Und stand da ganz stolz und sagt, ich habe da mit die Übersetzung koordiniert und vielleicht kennt das der eine oder andere. Gibt's ein tolles Buch von Fearless Change, nennt sich das, von Linda Rising und Esther Derby? Marilyn Mans? Weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall von Linda Rising. Und dann fängt so der Kreis an zu griemeln, während ich das sage. Was ich nicht wusste, ist die 70-jährige Dame, die dann da im Kreis saß, das war Linda Rising, die das Buch dazu geschrieben hatte. Ich habe mich dann so ein bisschen ach, von dir ist das schön. Das war ganz witzig, weil da ein ganz großer Fundus ist, den die Linda und die Esther da zusammengetragen haben zu, was sind eigentlich Muster, wie man Unternehmen verändern kann. Und ich finde, in dieser Folge haben wir sehr viel darüber gesprochen, was sind alles notwendige Änderungen, die da sein könnten. Und da gibt es einen wundervollen Musterkatalog. Ihr merkt, in dieser Folge geht es um Scrum-Plop, Scrum-Muster, aber auch Änderungsmuster, die man benutzen kann. Und über dieses Spiel Fearless Journey mit toller deutscher Übersetzung, was man benutzen kann, um entsprechend da reinzukommen in, ja, wie kann man so eine Veränderung motivieren, wenn jetzt über das eigene Ohnmachtsgefühl hinausgehen soll und da was bewirken soll. Insofern, unser Plädoyer als Agile Coach, als Führungskräfte, bleibt beim Träumen. Wie kann hier wirklich ein crossfunktionales Team aussehen bei gleichzeitiger absoluter Anerkennung der Realität, dass man gerade woanders steht? Was sind Zwischenschritte? Was sind Muster, die man nutzen kann? Wir wünschen dir viel Erfolg beim Verändern und Transformieren dieses Setups, damit die Versprechen von Agilität auch in deinem Kontext funktionieren und das nicht bei diesem üblichen Lippenbekenntniskram bleibt, auf den wir gar nicht stehen.
Schön, dass du mit dabei warst beim Agile Growth Podcast. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und mit dabei bist. Sollte diese Folge dir gefallen haben, solltest du Leute kennen, die in deinem Umfeld in ähnlichen Strukturen sind, ähnliche Probleme haben, schick die Folge super, super gerne weiter. Wir freuen uns immer wieder auf mehr Hörer. Das ist für uns wirklich Wertschätzung pur, wenn unsere Folgen weitergeschickt werden. Und damit wünschen wir dir eine wunderbare Restwoche und sagen Tschüss.